Evas Maria Kindheit war von Schlägen, Einsamkeit und Angst geprägt. Aufgrund von Strenge und Ungerechtigkeit fühlte sie sich oft zurückgesetzt und entwickelte bereits mit 5 Jahren schwere Depressionen und körperliche Symptome. Wie kann sie ihr Trauma überwinden und eine glückliche Frau werden? Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei Menschen im Fokus. Heute bei uns im Studio eine glücklich verheiratete Eva Maria, die über viele Umwege und Stolpersteine ihre Vergangenheit abgeschüttelt hat und angekommen ist. Liebe Eva Maria, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wenn man dich heute so sieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass du einmal so ängstlich warst. Und ich denke, du hast eine spannende Geschichte zu erzählen. Wie kam es eigentlich, dass du bereits als kleines Kind traumatisiert warst?
Ja, wie kam das? Das war, glaube ich, liegt daran, dass ich als kleines Kind, als Mädchen in einer Bauernfamilie nicht so gerne gesehen war. Also es sollten Jungs kommen und ich hatte die Oma, die war dort bei uns zu Hause, die hatte das Sagen, wenn man so will. Und sie hatte 4 Söhne und eine Tochter, die hat sie verloren. Und ich habe da keine guten Karten.
Weil du ein Mädchen warst?
Weil ich ein Mädchen war und das habe ich auch zu spüren bekommen.
Von der ganzen Familie?
Naja, wenn die Oma nicht dabei war, nicht so, aber wenn die Oma da war, war das schon, weil damals muss man sich vorstellen, in einer Bauernfamilie haben die Ältesten das Sagen. Auch mein Vater musste noch viel machen, was die Oma sagt.
Okay, also ihr wart als Großfamilie deine Eltern,
ja,
die Oma und du hattest noch einen älteren Bruder gehabt, richtig?
Ja, 6 Jahre älter und der war für Oma der Liebling und das hat er natürlich auch schnell gemerkt.
Ja.
Und der hat dann auch
auf dir rumgehackt?
Ja, das war, bis heute haben wir keinen Kontakt.
Ach, das ist schade.
Ja, das ist ganz schlimm.
Du hast ja auch gesagt, du warst ein ungewolltes Nachzüglerkind. Also deine Eltern hatten wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, dich anzunehmen. Was macht das mit einem Kinderherzen?
Ja, was macht das? Also da waren viele körperliche und seelische Probleme. Ich hatte meine ganze Kindheit immer nur Bauchschmerzen. Ich habe so viel geweint, Schreikrämpfe, bis ich blau war und umfiel. Also dieses Nicht-Annehmen merkt ja ein Kind
das
sehr
merkt
schnell.
Ja.
Ja, und wenn du so klein bist, dann kriegst du schon mit, dass hier etwas ungerecht ist. Und natürlich habe ich mich wahrscheinlich dann als Kind mit dem Schreien und mit dem Ungehorsam bemerkbar gemacht. Ne?
Das ist üblich, so macht man das als Kind. Aber es hilft natürlich nicht, die Situation zu klären.
Das hilft es nicht.
Das hilft es nicht. Jetzt hatten die Eltern tagsüber ja kaum Zeit für dich. Es war viel Arbeit auf dem Bauernhof. Ich denke, damals gab es auch noch nicht so viele Maschinen. Wer hat dann auf dich aufgepasst?
Die Oma.
Oh, oh.
Ja.
Und wie sah das dann aus?
Naja, das sah so aus. Alles kann ich mich nicht mehr so erinnern. Aber meine Cousinen, die oft kamen und auch auf dem Hof geholfen haben, die in Thüringen wohnten, haben mir das dann oft erzählt. Ne? Das war, also ich kann mich an viele Fetzen erinnern, aber ich habe die ganzen Stunden in so einem Gitter verbracht in der Küche.
So ein Holzgitter.
Ich weiß nicht, ob man das damals schon
Laufstall
hatte.
Laufstall oder wie
man
das
so nennt. Ja, so. Ja. Und natürlich hatte Oma keine Zeit für mich durch die Arbeit. Meine Mutter musste mit auf dem Feld.
Ja.
Und Oma hat mich da so sitzen lassen. Und dann habe ich natürlich mit 2, 3 Jahren mich oft eingemacht. Und wenn du nicht gesehen wirst, wahrscheinlich in so einem Gitter, machst du dich dann auch wieder mit Schreien bemerkbar. Und dann gab es viel Schläge, ne? Weil ich ruhig sein sollte. Ne?
Die Eltern wussten sich nicht mehr zu helfen.
Nee, die wussten sich nicht zu helfen, was ich heute, ja, ich kann das alles nachvollziehen, ne? Aber das war eben, was sie nicht wussten, der falsche Weg. Ne?
Ja. War das eigentlich so ein Zeichen der Zeit, diese Härte im Elternhaus? Oder war das speziell in deiner Familie?
Ich glaube schon, dass es in vielen Familien, so Bauernhöfen und so altes Denken, so, dass das schon üblich war. Aber man hat auch Familien gekannt, die ganz anders umgegangen sind mit ihren Kindern.
Ja.
Auch später, so eine, wenn ich in der Schule kam, dann war ich immer begeistert, wie die Kinder dort mit den Eltern und was sie dann alles zusammen gemacht haben. Das kenne ich ja gar nicht.
Das kanntest du nicht, ja.
Nein.
Hat vielleicht auch der Krieg, die Kriegszeit, deine Eltern abgehärtet?
Mein Vater bestimmt. Opa war im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und mein Vater war im Zweiten. Also ich glaube, Opa hat mir viel vom Krieg erzählt.
Okay.
Und Vater nicht so viel, aber was er so mitgemacht hat, er ist dreimal geflohen. Von Russland zu Fuß.
Ja.
Und zweimal haben sie ihn wieder gefangen und das dritte Mal hat das geschafft. Ne?
Und das hat bei vielen Vätern die Herzen doch hart gemacht.
Ja, ich denke schon.
Ja. Du sag mal, deine Mutter, musste die einfach in diesem Ganzen mitspielen, sich unterordnen, oder meinst du, sie war auch so von ihrem Herzen her so lieblos?
Meine Mutter war eine ganz Liebe.
Aha.
Sie waren, das waren 15 Kinder zu Hause. Und die hat dann schon verstanden, mit anderen so umzugehen. Aber meine Mutter hatte nichts zu sagen. Meine Mutter war sehr ruhig und hat sie nicht aufbegehrt. Ne?
Sie das musste war, sich unterordnen.
Das war schon schwierig. Arbeiten, gehorsam, das ist vielleicht von meiner Sicht so. Das war immer traurig für mich als Kind.
Ja.
Und wütend war ich immer auf sie, dass sie mal nicht die...
Dass sie nicht zu dir gehalten hat.
Ne, dass sie mal nicht was gesagt hat, so geht's nicht oder jetzt ist hier... Nein.
Sie hat dich nicht beschützen können.
Ja, denke ich mir mal.
Ja.
Wollen vielleicht schon, aber nicht können.
Hattest du Angst vor deinen Eltern?
Vor meinem Vater ja, vor Oma und Opa. Na, Opa nicht so, aber vor meiner Oma und vor meinem Vater sehr.
Sehr.
Vor Mutter nicht. Aber da war ich auch sehr ungerecht oft, weil die hat es abgekriegt.
Okay.
Nicht? Man ist dann, den anderen kannst du es nicht sagen, wo du es eigentlich sagen möchtest.
Ja.
Und bei meiner Mutter habe ich dann rumgemeckert. Ne? Und sie konnte ja auch nichts dafür.
Sie konnte auch nichts dafür. Sie war hilflos im Prinzip.
Sie war hilflos.
Als du etwa 4 Jahre alt warst, da stand deine Familie vor dem Nichts und musste ganz vorne beginnen. Was ist da passiert?
Ja, was ist passiert? Damals war das so, das war 1961, und dort, ich weiß nicht, vielleicht, dass ich das nicht richtig sage, da gab es dann LPG Typ 1, 2 und 3 bei uns im Osten. Na, das sind so, das ist eine Bauernwirtschaft, also so eine, heute würde man sagen GmbH oder so, ja, also.
Okay.
Und die wollten natürlich in der DDR, dass es keine privaten Bauern mehr gibt. Mhm. Also haben sie jeden Bauern überredet oder manche nicht überredet, dass sie ihre Höfe doch übergeben. In Typ 1, 2 und 3, ich weiß es nicht mehr genau. Und aus dem Dorf und auch Verwandte, die haben das gemacht. Und der eine, der es nicht gemacht hat, war mein Vater.
Mhm. Welche Folgen hatte das?
Ja, große. Also wenn ich das hier so sagen darf, sie kamen dann nach Hause immer nach uns und wollten meinen Vater dann überreden. Und der hat sich nicht überreden lassen. Das ist mein Land und ich arbeite für meine Familie.
Ja.
Und dann der Vorsitzende von der Typ 1, 2 oder 3, den hat er dann einer an die Backe gehauen.
Nein.
Ja. Und dann haben sie ihn, wollten sie ihn vor Gericht bringen. Und dann hat er sich umgeschaut und hat gesagt, wir müssen den ganzen Hof aufgeben und müssen hier weg.
Wohin?
Ja, wohin? Dann ist der los. Der hatte damals einen Bekannten, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Oberhavel, Fürstenberg-Havel. Und dort hat er Landmaschinen gekauft von dem Mann. Und den hat er gefragt. Und der hat ihm gesagt, du, hier ist ein ganz kleines Haus, da musst du dann noch was anbauen. Aber die Familie Möller, die verkauft das. Und dann ist Vater hin.
Und war das auch ein Bauernhof dann?
Das war ein Bauernhof, ja, aber die Leute waren sehr alt, die haben das nicht mehr so betrieben. Und dann hat er noch mal mit allem von vorne angefangen. Und das Schlimme, oder was heißt Schlimme, also diese Kraft, die mein Vater aufgebracht hat, damals gab es ja nicht, jetzt packe ich mal alles auf dem Umzugswagen oder auf dem LKW, der ist mit zwei Kühen, sag ich mal, wie viele Kilometer sind es? Ich sag mal jetzt 80, 90 Kilometer gelaufen jeden Tag, auch mit den Pferden an der Hand.
Das ist eine ganz andere Zeit gewesen, kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Ja, was sie an Energie und Kraft hatten. Ne? Ja.
Und dein Vater, der konnte sich einfach nicht unterordnen.
Nein.
Es war ein
Starker.
Starker.
Ja.
Ja, das hast du leider auch so spüren müssen.
Ja.
Und als ihr dann dort in diesem kleinen Haus angekommen seid, du warst dann etwa 5 Jahre alt und da war dann plötzlich kein Platz für dich in dem Haus.
Genau so ist es.
Was ist da passiert?
Ja, weißt du, wenn du in dieser Familie nicht willkommen bist und wenn du immer wahrscheinlich schreist und ist es besser, wir geben sie nach Oma und Opa auf der anderen Straßenseite. Und dort war da oben unterm Dachgeschoss ein Zimmer und da musste ich dann schlafen. Und mein Bruder war ja 6 Jahre älter, der durfte dann im Haus schlafen, der hatte dann da.
Und du musstest bei der gefürchteten Oma
alleine
im Dachgeschoss.
Aber da kann ich dir sagen, noch mit 5 weiß ich, dass ich so... Heute weiß ich, dass es Depression war als Kind.
Ja.
Ich hatte so eine Traurigkeit, also da kann ich mich heute noch dran erinnern, ja. Und so viel Angst, immer Angst, 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 Angst.
Wegen dem Dachgeschoss, dem Alleinsein dort?
Alleinsein, ja.
Ja.
Ich habe geschlafen meine ganze Kindheit nur unter der Decke. Nur mit so einem kleinen Loch an der Seite, dass ich atmen konnte.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee.
Also du hast keine Liebe bekommen, du hast dieses Abschieben empfunden und die Angst vor der Alleinsein, die Angst vor der Großmutter. Haben deine Eltern denn nicht gemerkt, dass dieses Abschieben was mit dir gemacht hat?
Ja, sicherlich haben sie das gemerkt, aber sie haben das drauf geschoben, das ist ein ungezogenes Kind. Also, weißt du, zu den Zeiten, glaube ich, mit Liebe und Wärme, meine Mutter hatte sie.
Ja.
Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass die mal dann gesagt hat, in den Arm und komm mal her, Mädchen, ja. Das haben die nicht kennengelernt.
Ja.
Und sie mussten funktionieren. Und als Bauern gehst du morgens in den Stall und abends um 9:30 kommst du wieder rein. Mhm. Und die Essensmahlzeiten natürlich.
Ja. Na? Und du hattest da vor allem Bauchschmerzen und dann körperliche immer. Symptome?
Und Brechen, ja. Immer Bauchschmerzen und Brechen war so meins.
Und du sagst keine Umarmung, keine Wertschätzung in der Familie?
Na, ich hatte Wertschätzung, wenn ich gearbeitet habe. Ja, wenn ich, es gab immer einen Zettel, der lag, wenn ich aus der Schule kam, den habe ich abzuarbeiten. Und ich habe mich aufs Kochen gestürzt. Mein Vater aß ja auch gerne Bauernhof, da wurde ja immer gut gekocht. Und, und wenn ich was gekocht habe, dann hat er dann auf Plattdeutsch immer gesagt, min dir in de test aber gut mogt. Das war so diese, ne? Und
das einzige Lob, was du von ihm bekommen hast, oder?
Ja, ja, aber wenn ich Dinge gemacht habe, wo er sagt, Mensch, der test gut mogt, Mädel.
Ja.
Ja.
Und dann hat deine Mutter dich regelmäßig mit in den evangelischen Gottesdienst genommen.
Ja.
Geschah das aus Tradition oder meinst du, sie wollte dir irgendwie helfen?
Beides vielleicht. Vielleicht hat sie nicht anders können. Mhm. Ja? Also ich habe ja auch nicht gemerkt, ich habe jetzt erst vor 2, 3 Jahren erfahren, dass meine Oma sehr gläubig war. Das wusste ich gar nicht.
Okay.
Und meine Mutter war früher katholisch.
Ja.
Und dort in dem Dorf, wo wir hingezogen sind, gab es keine Kirche, aber in der Schule wurde dann Gottesdienst gehalten. Und ich glaube schon, dass sie mich da hinführen wollte. Sie hat aber nichts gesagt. Ja? Mhm. Also es wurde nicht über Gott gesprochen.
Ja.
Aber ich habe es ja gemerkt. Bei Oma waren dann auch Bilder, die dann da waren. Ne?
Aber wenn du sagst gläubig, wie kann eine gläubige Frau einem Kind diese Ablehnung und Lieblosigkeit zeigen? Können wir sagen religiös?
Ja.
Vielleicht passt das besser.
Ja.
Sie war stark religiös.
Ja.
Weil ein Glaube macht ja was mit dem Herzen. Wenn ich an die Früchte des Geistes denke, im Galater 5, Freundlichkeit, Liebe, Treue, das hast du ja von ihr nicht erfahren.
Ja, aber weißt du, ich glaube, wenn du so ein schwarzes Schaf bist,
ja,
dann kann auch der Gläubige da nicht drüber schauen. Das sehen wir ja oft.
Ja,
ne?
Ja.
Es ist schlimm. Vielleicht hat sie mich auch ein bisschen gemocht. Ich weiß es nicht.
Bis heute nicht.
Nee, ich weiß es nicht.
Mhm.
Ich habe mir viel von ihr abgeschaut, Kochen und die Dinge, aber
ja,
ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall haben diese Gottesdienstbesuche etwas in dir bewegt. Wer war Gott damals für dich?
Na, Gott war für mich, da ist jemand, der kann helfen, wenn man solche große Angst hat.
Ah ja.
Ja. Und wenn ich abends im Bett war oder wenn ich Probleme hatte oder ich habe oft das gehabt, ich wusste, dass meine Mutter nicht lange lebt als Kind. Dann habe ich mir ihr Bild angeschaut,
ja,
in meinem Zimmer, habe dann angefangen zu weinen, aber ich habe mir immer Musik angemacht, eine Platte, damals gab es noch den Plattenspieler.
Ja.
Und dann habe ich geweint. Ich wusste, dass sie nicht lange lebt, sie war auch sehr herzkrank.
Okay.
Und durch die viele Arbeit, ne?
Das hat der Gesundheit nicht gut getan.
Nee.
Nee. Aber du hast Gott als jemanden kennengelernt, der dir Angst nimmt und der da ist.
Ja.
Okay. Jetzt sagt man ja oft, dass der Vater das Gottesbild der Kinder prägt.
Mhm.
Und vor deinem Vater hattest du ja Angst. Wie war das bei dir und Gott?
Ja, Angst hatte ich schon vor Gott, weil ich ja so ungezogen war. Ja, weil ich ja nicht funktionierte.
Okay.
Und mein Vater, weißt du, was komisch ist? Das ist, er war am strengsten zu mir, auch mit Schlägen.
Ja.
Aber ich habe mich mehr zu ihm hingezogen gefühlt, wie zu meiner Mutter. Weil ich gespürt habe, dass er eigentlich ein armer Mann ist. So, weißt du, ich habe ihm mal ein Bild geschenkt, raue Schale, weiches Herz.
Unglaublich, ja.
Ja, das haben die runtergeschluckt, das haben die verdeckt.
Mhm, ja.
Mit Härte muss man das Leben.
Das wissen wir heute, ne? Aber
ja,
damals als Kind war es schon schwierig. Ja,
ja, es war schlimm.
Ja, deshalb hattest du ja auch diese körperlichen Symptome und diese Sehnsucht im Herz, die nicht gestillt wurde. Jetzt bist du größer geworden,
ja,
und die Liebe und Anerkennung, die wolltest du ja immer noch haben. Und das war einfach, dein Liebestank war ja nicht gefüllt.
Nee.
Und in deinem Zuhause hast du das nicht bekommen. Und kein Wunder, dass du woanders danach gesucht hast. Hast du dann Liebe gefunden?
Dachte ich.
Dachtest du, ja.
Zuneigung,
ja.
Wärme, Verständnis, dass jemand da ist für einen. Ne?
Du hattest also einen Freund gefunden?
Ich hatte sehr jung einen Freund gefunden.
Wie alt warst du da?
Na, 15.
Mhm.
15 geworden.
Mhm. Ja, okay. Und du hast dir dann auch ein Kind von ihm bekommen?
Ja, ohne irgendwie zu wissen, was, wie.
Hat niemand mit dir darüber geredet?
Nein.
Nicht? Habt ihr dann wegen dem Kind geheiratet?
Nein.
Also ihr habt vorher geheiratet?
Nein, wir haben das, ich war schwanger.
Ja.
Und ja, das durfte nicht sein. Und das hat mein Vater dann gesagt, nee, das geht nicht so. Damals zu DDR-Zeiten konnte man nicht bestimmen, weil man noch keine 18 war. Und ja, dann ist es zur Abtreibung gekommen, wo ich auch lange Jahre gelitten habe.
Also er hat einfach über dich hinweg bestimmt, das Kind wird abgegeben.
Ja, ich will ihm nicht die Schuld geben. Es sieht jetzt so aus, als wenn mein Vater jetzt nun... Aber ich habe vielleicht innerlich so ein bisschen zugestimmt.
Weil es bequemer war?
Ja, weil ich Angst hatte und die Art, wie sie mich dann alle angeschaut haben, es hat ja keiner, also ich habe ja dann noch ein größeres
Manko
gehabt. Ja, wie kann sie nur und nicht? Mhm. Also eigentlich habe ich dann gedacht, ja, dann tust du wieder, Papa.
Ja. Eigentlich hast du dasselbe gemacht wie deine Mutter, ne? Dich angepasst.
Ja.
Und du hast da auch funktioniert, du hast das gemacht, was in den Augen deiner Familie nötig war. Aber so eine Abtreibung,
ja,
ich meine, du hast ja auch eine Beziehung zu dem Kind. Wie ist das dir ergangen damit?
Sehr schlecht. Ich war ja dann damals in der Lehre.
Was hast du gelernt?
Ja, ich bin Müllerin, weil mein Vater gesagt hat, du wirst Müller.
Okay.
Ja. Mhm. Was sehr schwer war. Ne? Erstmal, wenn du diesen Beruf nicht willst. Ich habe ja mehrere Berufe noch gemacht danach, also nochmal Ausbildung.
Aber du warst sehr jung.
Ja, und er hat gesagt, wir haben einen Bauernhof, du wirst Müllerin. Mhm. Wir können Fischmehl und Tierkörpermehl gebrauchen. Mhm. Müllerin.
Müllerin. Und jetzt während der Ausbildung kam die Schwangerschaft.
Kam die Schwangerschaft, ja.
Und haben die dort mitbekommen, dass du schwanger bist an deinem Lehrbetrieb? Oder wurde das alles unter...
Nein, das hat keiner mitbekommen. Aber ich habe in der Schule, bin damals nach Magdeburg in der Schule, ich war dort nicht zu gebrauchen. Ich wollte nicht aufstehen. Alle saßen am Frühstückstisch, ich habe nicht gefrühstückt.
Wegen der Schwangerschaft?
Nicht der Schwangerschaft, da war es ja schon abgetrieben. Ja.
Abgetrieben. Hm.
Das ging immer in meinen Kopf und...
Das heißt, das hat dir mächtig zu schaffen gemacht, diese Abtreibung. Ja. Hast du Schuldgefühle gehabt?
Ja, also jetzt noch mehr, jetzt wo ich alles weiß, was das bedeutet.
Ja.
Man hat das ja damals, ja, da ging man denn hin und gut, ne? Aber ich hatte so ein Gewissen.
Das Gewissen?
Mhm. Ja.
Das hat dir keine Ruhe gelassen?
Das hat mir keine Ruhe gelassen, ne? Mhm. Mhm. Und man hat das dann überspielt oder mit anderen Sachen, ne?
Hast du darüber reden können mit jemandem?
Nein.
Das heißt, du musstest alles mit dir alleine ausmachen?
Ja, mit wem sollte ich reden?
Und der Vater des Kindes, wie war es mit ihm? Hat er dem auch zugestimmt? Hatte er was zu sagen?
Bei Papa nicht.
Bei deinem Papa nicht?
Nee, aber also für ihn war beides, also ich glaube, er hätte es auch lieber behalten. Mhm. Aber er hat auch dann nachher zugestimmt und gesagt, ja, vielleicht ist es besser.
Wie alt war er?
Er war 4 Jahre älter.
19. Hm. Ja, ihr wart beide eigentlich noch Kinder.
Ja, Kinder.
Und musste diese schwere Entscheidung da treffen.
Ja.
Beziehungsweise man hat sie für euch getroffen.
Ja.
Wie lange dauert das, bis man so etwas verkraftet, verarbeitet?
Es hört bis jetzt nicht auf.
Hört nicht auf, ne?
Ja. Mhm.
Aber deine Beziehung mit dem Vater des Kindes, war die jetzt verheiratet oder nicht?
Wir haben geheiratet. Mhm. Mhm. Wir haben geheiratet 1978.
Okay.
Das war auch das Jahr, wie Mutti verstorben ist.
Dasselbe Jahr. Mhm. Mhm. Und dein Mann, deine Ehe, die hat ja nicht lange bestanden.
Nee, die hat nicht lange bestanden.
Warum ging das auseinander?
Ich glaube schon, deswegen auch. Wegen dieser
Abtreibung?
Ja. Und wenn ich das alles so heute gewusst hätte als Adventistin, aber das war, weißt du, mein Vater hat gesagt, mein erster Mann war ein guter Mann, muss man so sagen.
Dein Vater hat das auch anerkannt?
Ja, und er mochte ihn. Mhm, mh. Und er hat gesagt, den kannst du heiraten. Der ruckt nicht und der trinkt nicht. Also der raucht nicht und der trinkt nicht. So war das damals. Mhm. Und der ist fleißig.
Ja.
Alles andere spielte keine Rolle. Mhm. Ja.
Was hättest du dir damals in dieser Situation für dich gewünscht? Du hattest ja diese junge Ehe, die Abtreibung, die Ehe, die auseinanderging. Was hättest du dir damals für dich gewünscht?
Moment.
Ja.
Ja, aber was hätte ich mir gewünscht? Man hat einen Fehler gemacht. Aus Gründen, aus Dingen, die einem nicht nur selbst betreffen, sondern die ganze Familie.
Ja.
Und dass die Familie gesagt hat, Mensch, Mädchen, wir sind da.
Ja.
Ja, wir schaffen das. Wir verachten dich nicht. Ihr wollt ja sowieso heiraten. Mhm. Das hätte ich mir schon gewünscht. Ne?
Ja. Das hätte so gut getan.
Das hätte gut getan, ja.
Ja. Jetzt ist nicht viel später deine Mutter im Alter von 48 Jahren gestorben. Du hattest es ja schon vorausgeahnt.
Ach so, ja.
Was ist da in dir vorgegangen, als plötzlich die Mutti weg war?
Ach, das war ganz schlimm. Weißt du, in der Nacht, wie meine Mutter verstorben ist,
ja,
sind wir zurück und haben abends noch gemütlich zusammengesessen im Wohnzimmer bei meinen Eltern.
Ihr habt auch dort gewohnt bei
den Eltern? Wir haben alle zusammen gewohnt. Mein Bruder mit Frau und Kinder, ich mit meinem Mann und die Großeltern waren da schon verstorben.
Ja.
Ja, und in dieser Nacht, weiß ich noch wie heute, gab es im Fernsehen Zirkus. Mhm. Und das guckte damals meine Mutter gern. Und sie saß öfter auf dem Schoß bei meinem Vater. Ja, also das Einzige, was ich so gesehen habe, ja, da war Nähe. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch gelacht und erzählt. Und dann sind wir natürlich, wir haben uns lange nicht gesehen, rübergegangen in unsere Wohnung.
Ja.
Und das nächste war morgens um 4:30, klopfte meine Schwägerin Bulati an die Tür, Mutti ist tot. Und da war für mich alles eigentlich. Ja, die Einzige, die noch, das war schrecklich. Ja. Und ich bin krank geworden und ich wollte auch weg ins Krankenhaus, obwohl ich sonst nie ins Krankenhaus wollte. Ich wollte da nicht bleiben, ne? Mhm. Und war 7 Wochen ins Krankenhaus und es ist auch keiner zu Besuch gekommen, ne?
Bitte was?
Ja.
Dein Mann auch nicht?
Nein, mein Vater, mein Mann musste ja wieder zur Armee oder zum Bund. Und mein Mann konnte nicht, mein Vater ist nicht gekommen, weil der selber ein Loch war. Und
ja,
mein Bruder nicht, also ist niemand gekommen.
Du hast dich 7 Wochen alleine gefühlt?
Ja, mit denen ich im Krankenhaus lag.
War das jetzt eine nervliche Erschöpfung? Burnout oder was, weshalb du dort im Krankenhaus warst?
Burnout kannte man nicht, ich denke schon. Und ich hatte, da kamen diese sehr starken Bauchschmerzen wieder. Weißt du?
Ja.
Bauchschmerzen, Erbrechen. Und das kam durch diesen Schock wahrscheinlich des Sterbens wieder.
Ja, und du warst ja wieder allein, so wie damals in diesem Dachgeschosszimmer.
Ja, ja.
Wieder niemanden, der dich in den Arm genommen hat, der dich lieb gehabt hat, der dich getröstet hat.
Mhm.
Was hat das damals mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Hast du dich da an Gott gewandt oder war er für dich gestorben?
Nein, so habe ich das nicht gesehen. Also ich habe schon in diesen Nöten immer wieder gebetet.
Mhm.
Aber ich wusste ja nicht so viel. Ne?
Du wusstest nicht viel von Gott, ja.
Ja.
Aber es war der einzige Halt, den du hattest,
ja,
oder?
Ja, und die aus der Christenlehre, ne, hieß es bei uns.
Mhm.
Da bin ich gerne hingegangen, ja.
Also das, du bist regelmäßig weiterhin zum
Gottesdienst gegangen. Ja, das fand ich toll. Da hatte ich auch alles einzeln.
Ja, das war da, wo du einen liebenden Gott kennengelernt hast. Jemand, der für dich da ist.
Ne? Ja, und wo ich punkten konnte da, ja.
Ja, ja. Schließlich ging deine Ehe auseinander.
Mhm.
Und irgendwann hast du dann wieder jemanden kennengelernt. Endlich wieder jemanden, der dich lieb hat. Du hast geträumt von einer schönen Zukunft, wolltest wahrscheinlich alles besser machen.
Mhm.
Du hast einen Sohn bekommen. Ja, willst du uns über diese Ehe was erzählen?
Ja, diese Ehe, also mein Mann war ein guter, wirklich ein guter Mann. Er hatte aber, was bei uns zu Ostzeiten nicht so, ja, die Männer haben gern getrunken.
Mhm.
Und ich habe ihn auch kennengelernt, dass er gern getrunken hat. Und er hat auch geraucht. Und
also nicht mehr so wie dein erster Mann, wo dein Vater gesagt hat, der raucht nicht, der trinkt nicht, der ist fleißig, der passt.
Ja.
Das war jetzt hier nicht der Fall.
Ja, aber der hat halt die ganze Familie, haben ihn gemocht, auch mein Vater. Also das war wirklich der Uwe. Und Vater hat jede Zeitungsabschnitt ausgeschnitten mit Rauchen, wie gefährlich, und hat ihn immer mitgebracht zu Besuch. Also diese Ehe war auch so eine Flucht. Also ich sag mal, wir haben fast 20 Jahre zusammengelebt.
Ja.
Aber was kann ich über die Ehe sagen? Ich habe mich dort wohlgefühlt, weil seine Mutter war auf einmal meine Familie. Die hat mich so gemocht.
Mhm.
Und die haben Sachen für mich gemacht, die ich gar nicht kannte. Mensch, wenn du nicht kannst, ich backe einen Kuchen mit. Oder ach, wenn du da zu tun hast und arbeiten musst, ich wasche die Wäsche mit. Und jeden Sonntag essen, könnt ihr rüberkommen, brauchst nicht kochen. Also alles so diese Liebe und diese Hilfe. Ich kann nicht sagen, dass ich zu Hause keine Hilfe hatte, aber das, weißt du, was mir gefehlt hat, diese, ja, Herzenshilfe, diese Herzenswärme, ja, die war dort.
Ne? Ach schön, dann hast du doch wieder so eine Art Mutti gefunden.
Ja, habe ich gefunden, und mein Vater, und der hatte ja dann auch nachher, nach einer gewissen Zeit, meine Muttis beste Freundin zu uns genommen, wegen die Wirtschaft da. Ne?
Okay.
Die haben sich auch gut verstanden mit meiner Schwiegermutter. Und wir haben schön zusammengesessen, wir haben gefeiert und Geburtstage. Es war schön.
Plötzlich war die Familie in Ordnung.
Ja, plötzlich war sie in Ordnung. Und mein Verhältnis zum Vater hat sich dann auch verändert.
Jetzt hast du ja auch einen Mann wieder ins Haus gebracht.
Ja, ne? Und der war ein guter.
Aber in der Zeit hat sich dann auch dein Glaube weiterentwickelt.
Ja.
Da hast du ja so richtig eine Erfüllung gefunden. Was war da?
Ja, der Glaube war, meine Schwiegermutter ging in die Kirche. Wir hatten denn damals ein Haus gekauft in dem Ort. Da ging die Tante Ruth, von der wir das gekauft haben in der Kirche. Das war Kirche. Mein Sohn habe ich in den Unterricht geschickt. Und Gott ist da näher gekommen, muss ich sagen. Ja? Ich habe viel gebetet. Und dann habe ich mit dem Pastor ein gutes freundschaftliches Verhältnis gehabt. Und habe mich dort in allem beteiligt. Also mit den Kinderarbeit, als Soufflöse, wenn wir in der Kirche was vorgetragen haben. Also ich war da drin und habe auch die ganze Arbeit, die er gemacht hat mit Rentnern, und habe ich mitgemacht. Das fand ich toll.
Das ist schön. Meine spitzfindige Frage, war das auch so eine Art Kompensation von deinen Schuldgefühlen, dass du da wieder was gut machen wolltest?
Ich glaube schon.
Aber du hast dich wohlgefühlt dabei, die Familie war jetzt in Ordnung, es sah alles gut aus.
So.
Und dann kam der nächste Schicksalsschlag.
Ja.
Was ist da passiert?
Wir haben uns einen kleinen Laden, unser Haus, was früher die Waschküche war, da haben wir uns einen kleinen Laden, mein Mann, mir eingerichtet und haben verkauft.
Was habt ihr da verkauft?
Alles. Also
ein Tante-Emma-Laden.
Tante-Emma-Laden, so Kleinigkeiten oder auch mal, früher hat man ja noch Schweinefleisch gegessen und eine Bockwurst verkauft und Alkohol, Eis, also da gab es alles.
Da gab es ja damals noch die Bonbons einzeln zu kaufen.
Ja.
War das so ein Laden?
Ja. Und mein Mann hat die Nachbarin mir mal erzählt, weißt du, Eva, du musst auf Uwe aufpassen.
Ja,
doch, wieso? Ja, sagt sie, ihr Sohn, der war jeden Tag bei uns und hat getrunken.
Ja.
Das war so außer Klappe verkauft. Ne? Wir hatten dann so eine Stehtische hingestellt. Und der trinkt sehr viel, Eva, sagt sie.
Das hast du gar nicht so mitbekommen.
Nein, ich hab gemerkt, ja, er trinkt seine 2-3 Bier, aber dass er da den Schnaps so runtertrinkt wie Wasser und so, das habe ich ja alles nicht gemerkt. Und dann habe ich besser aufgepasst.
Ja.
Und dann habe ich das mal der Tante Ruth, mit der die auch da unten wohnte, in unserem Haus erzählt. Und ich sage, weißt du, sage ich, in der Garage ist ein großer Blechschrank. Der ist zugeschlossen. Da möchte ich mal reingucken. Hast du noch einen Schlüssel?
Zur Tante Ruth hast du das
gesagt? Ja. Und Uwe hat den Schlüssel und Tante Ruth hatte auch noch einen. Und den hatte die aufgeschlossen und da purzelten uns 70, 80 Flaschen, leere Schnapsflaschen entgegen. Und dann wusste ich.
Aber er wurde zu Hause nicht auffällig?
Nein.
Er wurde auch nicht aggressiv?
Nein.
Das war so ein heimlicher Säufer?
Ja. Und er war ja Polizist, nicht? Er war ja Wasserschutzpolizist, da musste man das sowieso alles geheim halten.
Ja.
Und das war auch damals, obwohl auch, wir haben ein gutes Verhältnis früher zu allen gehabt. Also seine Chefs und die Kollegen, wir kamen immer zusammen alle und haben gegrillt, haben uns alle gut verstanden.
Und was hast du jetzt mit diesem Wissen gemacht, dass er...
Ich habe ihn zur Rede gestellt.
Okay.
Und habe gesagt, das geht so nicht weiter. Ich habe ja auch gemerkt, dass körperlich vieles nicht mehr funktionierte. Ja, auch seine Männlichkeit, es funktionierte alles nicht mehr. Der Körper hat...
Gestreikt.
Der hat gestreikt.
Der hatte mit dem Gift zu kämpfen.
Der hatte mit dem Gift zu kämpfen, des Rauchens. Als Polizist, Wasserschutzpolizist auf dem Boot, hat man ganz viel Zeit, um ganz viel Kaffee zu trinken. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, so will ich das nicht mehr, dass er dorthin geht und sich behandeln lässt. Und dann hat er gesagt, ja, mache ich, okay, aber wenn du mitkommst. Mhm. Und dann waren wir beim Psychologen und so, und der hat gesagt, ja, aber ihre Frau kann nicht immer mitkommen, sagt er. Das ist ihr Problem und sie müssen es alleine lösen. Das hat er denn nicht gemacht.
Das hat er nicht geschafft?
Hat er nicht geschafft,
ja. Das heißt, wie ging es dann weiter? Er hat weiter getrunken?
Ja, er war dann nachher schon so verwirrt. Er ist dann nachts aufgestanden und hat den Kleiderschrank mit der Toilette verwechselt und all solche Dinge. Ne? Mhm. Und in dieser Familie wegzugehen, hätte ich mir niemals vorstellen können, ja. Mhm. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich kann so nicht weiterleben.
Deine heile Welt ist eingebrochen.
Ja.
Es war keine heile Welt mehr. Dein Mann war krank. Er war ein heimlicher Trinker. Und dann ist er auch durch diese Vergiftung, diese Alkoholvergiftung verstorben. Mhm. Und alles ist zusammengebrochen für dich. Wieder einmal.
Wieder. So wie damals.
Ja. Was hat dir in dem Moment geholfen? War da irgendwo Hilfe? War Gott für dich da?
Ja.
Wie hast du das erfahren?
Na, ich war oft auch wütend, ja. Auch wütend auf Gott, dass das alles so passiert. Hm. Ich habe Gott nicht immer liebevoll angebetet, ne? Ich habe auch manchmal geschrien.
Ja.
Ja.
Ich denke, das darf man auch, wenn ich überlege in den Psalmen, es fängt oft an, dass da Emotionen da sind, zum Beispiel hau meine Feinde zusammen, am Schluss findet man doch wieder zum Frieden.
Ja.
Ne?
Ja. Weil wieder habe ich das Gefühl gehabt, alle habe ich jetzt verletzt. Alle habe ich jetzt wieder.
Du hast die Schuld auf dich genommen?
Natürlich. Und die Schwiegermutter, die so gut war für mich, ja, auch damals noch, die Schwägerin, glaubte ich, dass sie mich mag. Es hatte sich ja hinterher auch alles ganz anders rausgestellt. Es war auch ganz.
Das heißt, die haben dir auch die Schuld gegeben?
Alle, ja. Sie, das war bei der Beerdigung so schlimm. Und bei der Beerdigung war es so, dass ich das mit meinem Sohn alles besorgt habe.
Ja.
Einen blauen Sarg und alles, was zu so einem Wasserschutzpolizisten passte.
Ja.
Und Rosen. Jeder sollte eine Rose bekommen. Die haben mir die Rose nicht in die Hand gegeben. Die haben mir die Rose an die Erde geworfen, vorm Grab. Ja.
Das heißt, du hast nicht nur deinen Mann verloren, sondern auch die Familie, die dir wichtig war, wo du Liebe gefunden hast.
Ja.
Und dann standst du ganz alleine da mit deinem Sohn.
Ja, und dann musste ich das Haus verkaufen.
Hm.
Weil ich konnte das nicht zahlen.
Wie hast du das damals geschafft?
Ja, da fragst du mich, was ich weiß. Es ist nur mit Gott,
geht nur mit Gott, ja.
Ich glaube, dass Gott da, was ich ja nicht wusste, aber so viele Türen geöffnet hat und mir geholfen hat, Wege zu gehen, was ich damals ja gar nicht so verbunden habe, dass er das alles war.
Hm.
Ja?
Aber so im Nachhinein hast du gemerkt, er hat mich nie allein gelassen.
Nee.
Hm.
Ich habe so oft gesagt, wenn ich damals schon Adventist gewesen wäre, das wäre alles einfacher gewesen, ne, dass ich es verstanden hätte. Ne?
Gab es da jemanden, der dich mal in den Arm genommen hat?
Damals?
Ja.
Nee.
Boah.
Wer sollte das machen damals?
Ja. Das ist schlimm. Das ist ja wie ein schwarzes Loch.
Ja.
Du musst funktionieren für deinen Sohn.
Ja.
Du musst das Geld ins Haus bringen. Du musst die Lücke verkraften, du musst die Vorwürfe verkraften, die Schuldgefühle. Und dann kam die Wende. Und dann wurde ja nochmal alles durcheinander gewirbelt.
Ja, was mir geholfen hat, was heute jetzt für mich auch, das war damals Country Line Dance.
Okay.
Bin ich zum Tanzen gekommen, was ja heute auch ich nicht mehr machen würde. Aber das hat mir geholfen. Und da habe ich auch übertrieben, wenn ich manchmal so die Videos sehe noch, ja, übertrieben reagiert, gelacht und gewitzelt. Aber das war eine tolle Zeit.
Es war eine Flucht eigentlich. Ne?
Ja, ich war ja nie weg oder nie raus oder wir waren ja nie irgendwo weiter weg in Urlaub oder so bis zur Wende. Wir waren ja immer in unserem Dunstkreis.
Ja,
ne?
Aber da kamst du jetzt endlich mal raus.
Ja, jedes Wochenende Auftritte im Hilton in Berlin und so da und dann war ich da. Ja, eine gute Nummer, nicht? Ich habe da gebrüllt und getanzt. Jeha, ging das da los. Es war eine gute Zeit, ja. Mhm. Und dann...
Dann kam die Wende.
Dann kam die Wende, oh ja.
Und da hat sich alles wieder verändert. Was hat sich da verändert?
Alles.
Auch das mit dem Tanzen?
Nee, ich habe da sehr lange getanzt, 15 Jahre bestimmt.
Ja.
Es hat sich alles verändert. Ich hatte damals eine gute Arbeitsstelle.
Ja.
Dienstleistung nannte man das.
Also keine Müllerin und keine Verkäuferin
Nein. Wunderbar, ein gutes Kollektiv, sagte man bei uns. Zeiten. Guten Zusammenhalt, auch privat. Und habe im Büro gearbeitet. Mhm. Ne, Dienstleistung hatte die ganzen Friseure und Bestattung unter meine Fittiche. Ne? Mhm. Und das ist alles weggebrochen. Ich war lieber dort auf Arbeit wie zu Hause.
Ja.
Aber das war alles weg. Wir haben ja alle unsere Arbeit verloren. Mhm. Und damit auch unsere Arbeitskollegen. Mhm. Freunde, Bekannte.
Die sozialen Kontakte,
alles sind weg. In allen Richtungen geschwirrt.
Auch finanziell?
Finanziell.
Stand es wieder vor dem Nichts.
Ja, aber diese Wende hat auch viel Gutes gebracht. Ja, wir haben viel, viel gelernt. Wir waren aber noch so, ja, vom Glitzer und Glamour des Westens. Mhm. Bis wir dann gemerkt haben, es ist nicht kein Glitzer und Glamour. Ne?
Ist nicht alles Glitzer, was so ausschaut, ja.
Nee, alles andere haben wir verloren.
Du hast dann einen neuen Job gefunden, bist umgezogen. Mhm. Und eine Tür, die sich für dich aufgetan hat, war ja dann die Esoterik.
Ja.
Esoterik, New Age, Spiritismus, das kanntest du ja vorher nicht. Was hat dich daran so fasziniert?
Na, ich habe gedacht, damit komme ich irgendwie weiter. Da, wenn ich da, komme ich Gott näher. Weißt du, wenn ich da meditiere oder wenn ich die Dinge mache, dann komme ich dem Ganzen näher. Ich wollte das erfahren. Ich wollte, dass er sich zeigt oder überhaupt etwas zeigt. Und dann hat man gependelt und hat gesagt, Gott antwortet. Ja, so kommt man in diese... Mhm.
Also du hattest immer als Ziel Gott gehabt, aber der Weg war die Esoterik und das war für dich damals von deiner Erkenntnis her so in Ordnung?
Das war damals in Ordnung, ob ich, von Anfang an, also ich habe das immer verbunden mit Gott.
Mhm. Ne? Mhm. Da. Heute tut man sich schwer, das zu verbinden.
Das geht gar nicht mehr. Ja.
Du hast sogar eine Ausbildung gemacht in dieser Hinsicht.
Ja, viele Ausbildungen habe ich gemacht.
Was hast du da gelernt?
Ja, ich habe Ausbildung gemacht, wie man mit Produkten umgeht, wie man pendelt, wie man Menschen zur Beratung führt. Ich habe gearbeitet mit den Händen, mit Energiearbeit. Ja, also so, dass die Menschen, wenn du den Fokus darauf legst, dass die umfallen. Ja, und all sowas.
Du warst richtig tief drinnen.
Ja.
Und du hast jetzt Menschen mit Schicksalsschlägen auch beraten?
Ja.
Hast du eigentlich jemals deine eigene Vergangenheit aufgearbeitet damals?
So richtig nicht. Aber ich habe immer wieder, wenn ich an Grenzen kam, jemand angerufen. Mhm. Aber auch nicht die Richtigen. Mhm. Ja? Ob sie Karten gelesen haben oder dies oder jenes. Und du hast ja dann auch nicht den richtigen, also du hast den Ratschlag bekommen. Mhm. Das war alles nicht die richtige Lösung. Mhm. Weil, weißt du, wenn du nicht weißt, wie und wo du hingehen sollst und du willst aber und du, wie?
Und du hast weiter gesucht aber, weil du gemerkt hast, du bist nicht angekommen. Hast du deinen Eltern vergeben können?
Ja.
Mhm. Ja. Ist schon mal ein wichtiger Punkt, ne?
Ja.
Dass man wieder Frieden im Herzen hat.
Ja.
Ja. In deinem Leben gab es ja noch so viele Baustellen und Herausforderungen, mit denen du dich täglich herumschlagen musstest. Wenn du heute zurückschaust, Gott hat dich ja all die Jahre begleitet. Stell dir mal vor, du hättest das ohne Gott machen müssen. Wäre das überhaupt gegangen?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, dann würde ich nicht mehr leben. Ich habe ja auch öfter dran gedacht und einmal bin ich ins Wasser gegangen, aber da hatte ich Angst, es war so kalt. Du kommst an so eine Punkte, wo du denkst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Aber trotzdem hängst du irgendwie.
Ja.
Ja? Also wenn ich das gewusst hätte, dass Gott das alles leitet, oh, und ohne Gott würde ich hier nicht sitzen.
Würdest du hier nicht sitzen? Ich glaube dir das, nach dem, was du mitgemacht hast. Gab es da eine Bibelstelle, die dir wichtig geworden ist?
Nee, nicht direkt.
Damals wahrscheinlich nicht.
Nein, nein. Ich habe damals nicht so viel in der Bibel gelesen.
Ja. Du kannst Gott von Hören sagen.
Das mache ich jetzt.
Aber Gott war noch nicht fertig mit dir. Du warst immer noch nicht angekommen. In Jeremia 29,11 steht ja, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und wie deine Geschichte weitergeht und welche schwere Krankheit dich 4 Jahre erschüttert hat und wie du letztendlich diese Friede und Hoffnung gefunden hast, von dem Gott dir versprochen hat, das erfahren wir in einem weiterführenden Interview. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Hast auch du mit Depressionen, Einsamkeit oder traumatischen Erlebnissen zu kämpfen? Oder hast du ein geringes Selbstwertgefühl? Jesus selbst wird als Quelle von Liebe, Annahme und Wert gesehen. Er hätte sein Leben nur für dich gegeben. Deshalb komme zu ihm, lade deinen Kummer bei ihm ab und lass dich von ihm führen. Dankeschön, Eva Maria, dass du gekommen bist. Ich freue mich, dass du heute angekommen bist.
Ja.
Ja. Schön, dass du deine Erfahrung, deine schwere Erfahrung mit uns geteilt hast.